Stephanus erhoben hatte, zogen umher bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und sagten das Wort zu niemandem als allein zu den Juden. Es waren aber einige unter ihnen Männer von Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten den Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Nachricht von ihnen der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren, und sie sandten Barnabas aus, nach Antiochia zu reisen. Dieser wurde froh, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, und ermahnte sie alle, mit festem Herzen am Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann, erfüllt mit Heiligem Geist und Glauben. Und es wurde dem Herrn eine große Menge hinzugetan. Barnabas aber reiste nach Tarsus, um Saulus zu suchen, und als er ihn fand, führte er ihn nach Antiochia. Und es geschah, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und viele lehrten. In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Ich habe vor 2 Wochen über einen Gedanken gesprochen, als Jesus in das Haus des Pharisäers Simons eingeladen gewesen ist und dann bei der Gelegenheit hat Jesus zu Simon gesagt, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und der Gedanke war, dass Jesus auch uns etwas zu sagen hat oder zu sagen will. Heute sollte es vielleicht etwas so wie eine Fortsetzung sein zu diesem Gedanken, ein bisschen vielleicht in einem anderen Sinn. Und ich möchte heute mit der Hilfe Gottes über ein Thema sprechen, über welches sehr selten gesprochen wird. Warum, weiß ich nicht, aber irgendwie, ich habe das immer wieder so ein bisschen vermisst. Aber doch ist das ein Wort aus unserer Heiligen Schrift, aus der Bibel. Und ich habe die Botschaft überschrieben, ist heute eine Erweckung noch möglich? Mit meinem Fragezeichen. Ob eine Erweckung heute überhaupt denkbar wäre unter den Menschen? Oder können wir auf eine Erweckung warten oder hoffen? Oder glauben wir noch an eine Erweckung? Was bedeutet Erweckung jetzt in dem geistlichen Sinn? Wenn man das ein wenig vielleicht so mit dem natürlichen Gang der Erweckung vielleicht vergleichen würde, würde man so sagen, wenn ein Mensch in einem Schlaf sich befindet, und er hört ein Rufen, dann wird er wach. Er ist dann im so erweckten, geweckten Zustand, ja. Aber solange er dann noch dem Ruf nicht folgt, nicht gefolgt ist, ist er noch im geweckten Zustand, bis er aufsteht und dem Ruf folgt. Das wäre dann der nächste Schritt. Und Bruder Otto hat letzten Mittwoch kurz andeutet, der Gedanke, dass die Erweckung, das ist noch keine Bekehrung. Das ist so. Wenn ein Mensch erweckt ist, dann hat er sich noch nicht zu Gott bekehrt. Aber ein Mensch, er fängt an, über die Ewigkeit nachdenken. Er kommt zur Erkenntnis, dass sein Leben anders sein müsste, dass er in Sünden ist. Wenn so eine Erkenntnis kommt, dann im Menschen. Der Mensch will dann frei werden. Er hat den Wunsch, den Gedanken vielleicht in der Bibel zu lesen. Er bekommt ein Verlangen, mehr von Gott zu hören. Als wir letztes Mal in St. Petersburg gewesen sind und der junge Mensch, der Genie, wir haben dann so wie Andacht gemacht mit ihm und dann, er wollte hören, was Bekehrung ist. Er wollte wissen, wie ist es, wie ein Mensch sich bekehrt? Was empfindet der Mensch oder welche Veränderungen, so irgendwie war sein Verlangen, eine erweckte Seele. Und eine Bekehrung, das ist schon der nächste Schritt, der einer Erweckung folgt, wenn es soweit noch kommen wird, wenn der Mensch es zulässt. Wisst ihr, Geschwister, ich habe lange gezögert über diesen Gedanken sprechen. Schon eine Zeit lang wollte ich über das sprechen, irgendwie habe ich viel gebetet und ich wollte nicht irgendwas vielleicht sagen, was mir vielleicht heute kaum sich vorstellen können. Und dieses Thema hat mich sehr lange beschäftigt und ich habe immer wieder in der Bibel gesucht nach Hinweisen, wie lange wird Gott es zulassen, dass eine Erweckung stattfinden kann. Wir wissen ja, dass die Welt sich immer mehr verändert. Und wir wissen ja, dass das Wort sagt, dass die Welt zu einem Stand kommt, wie es war zur Zeit Lot, zur Zeit Noahs. Ja? Immer mehr weit von Gott, immer weiter von Gott. Und dann kann man dann so vielleicht ein Gefühl bekommen, oder fast eine Überzeugung, dass es bringt nichts mehr. Es wird nichts mehr gehen. Aber immer wieder, wenn ich dann im Wort so gesucht habe, so Hindeutungen, fand ich andere Nachweise, sogar Verheißungen, die uns sagen, dass Gott hat keine Zeit bestimmt, wo alles so wie aufhören sollte, so zur Ruhe kommen, weil es nichts mehr bringt. Vielmehr sogar sind Gedanken, ich will nur zwei anführen, die Jesus Christus sagte, zum Beispiel mit Johannes 6 in Vers 36. Alles, was mir mein Vater gibt, das wird zu mir kommen. Und dann kommt der Gedanke. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist ein Gedanke. Jesus sagt, wer zu mir kommt, werde nicht hinausstoßen. Es ist jetzt nicht wichtig, ob es jetzt kurz vor seinem Kommen ist oder 20 Jahre vorher und. Jesus sagt, wer kommt, ich werde ihn innen annehmen, nicht hinausstoßen. Und dann der andere Gedanke, der wir alle wissen ja, Matthäus 11, steht bei uns an der Wand. Sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wiederum dieses Wort sagt doch auch uns, dass Jesus sagt, zu jeder Zeit, zur Nacht, Tag, spät oder früh, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, die Menschen, die sich quälen in der Sünde. Und was interessant ist, dass oft der Mensch sich gar nicht bewusst ist vielleicht, oder er ist immer bewusst, glaube ich, dass er eine Sünde tut, aber dass es eine Qual ist. Aber wenn der Mensch zu einem Stand kommt, dass er in Erweckung reinkommt, dann wird es ihm langsam auch zur Qual, die Sünde. Und Jesus sagt, kommt zu mir, nehmt mein Joch auf mir, auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Geschwister, Jesus will sagen, es jederzeit, zu jeder Zeit will er sie annehmen, zu jeglicher Zeit. Und diese Bibelstellen, mehr will ich jetzt nicht anführen, wir haben keine Zeit dafür, deuten auf das, dass eine Möglichkeit immer wieder bestehen wird, dass eine Erweckung stattfindet wird. Ich glaube, Geschwister, auch, dass so eine Erweckung wie in der ersten Gemeinde in Jerusalem gewesen, der Morgenzeit, oder so wie wir sagen, der Abendzeit, wo das Licht wieder hervorschien und der Herr besonders wirkte jetzt, weil es ein Abend geworden ist und der Herr wollte noch einmal zu den Menschen reden, dass in dem Ausmaß, dass da, sagen wir, Hunderte und Tausende kommen würden, kann mir das schwer vorstellen, dass das, ob das noch kommen wird, obwohl bei Gott alles möglich ist. Aber Geschwister, wenn ich glaube, dass eine, die andere oder noch mehr Seelen sich immer wieder zu Gott bekehren würden und eine Erweckung in diesem Maßstab, in diesem Ausmaß immer noch stattfinden kann. Es ist vielleicht, es gibt Bibelstellen zum Beispiel, in ihr Lesen von den 10 Jungfrauen. Dann deutet ja Jesus in dem Gleichnis auf den Zustand, welcher sein wird auf der Erde, bevor er kommt, kurz vor seinem Kommen. Und dann kann man ja sagen, naja, wenn die 10 Jungfrauen schon und sogar die 5 Kluge eingeschlafen, was soll dann werden? Und doch, Geschwister, hat Jesus gesagt, kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, ich will niemand hinausstoßen. Nachdem, jetzt zurück jetzt zu unserem Schriftwort, nachdem Märtyrertod des Stephanus, sagt uns das Wort, kam es zu einer Trübsalzeit in der Gemeinde. Es kam zu einer Trübsal, und das heißt, die aber zerstreut waren wegen der Trübsal, die sich wegen Stephanus erhoben hatte. Es kam eine Verfolgungszeit, die hat da begonnen. Die Verfolgung hat begonnen jetzt und die Geschwister oder die Gemeinde in Jerusalem, wir wissen nicht, ob das bei allen geschah, aber jedenfalls, es kam zu einer Zerstreuung. Es kam nicht zu einer, wie soll ich sagen, Zerrissenheit unter ihnen. Oh, sie sind geblieben, verbunden im Geist Gottes und in der Liebe zueinander. Aber es kam zu einer Zerstreuung. Geschwister, sie bangten um ihr natürliches Leben. Aber in der Zerstreuung gingen sie in viele, in alle Richtungen. Und was taten sie, als sie gegangen sind? Sie sprechen überall von Jesus Christus. Sie verkündigen das Evangelium anderen Menschen. Und sie bringen das weiter. Und Geschwister, so, sie hatten ein Verlangen gehabt. Sie haben sich nicht zerstreut, zum irgendwie jetzt so sich verhalten, damit man sie nie mehr entdeckt. Was interessant, ja, Geschwister, welchen Verlangen, welchen Trieb sie in ihren Seelen hatten, in der Trübsal gehen und den anderen noch von Jesus Christus erzählen. Und es heißt, dass einige gingen auch nach Antioche, es heißt nach Zypern und nach Phönizien. Zypern, das war eine Insel im Meer. Aber sie gingen auch, einige gingen nach Antiochia. Antiochia, das gibt die Stadt, gibt es heute unter dem Namen Antakya. Und es ist Türkei, ja. Und wenn man schaut, die Strecke, das sind genau 700 Kilometer. Jerusalem bis Antiochia. Soweit gehen jetzt einige, sagt das Wort uns. Und sie haben es gewagt, zuerst heißt es, sie sagten das Wort zu niemandem, allein zu den Juden. Es waren aber einige unter ihnen Männer von Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Juden und predigten den Herrn Jesus Christus. Einige von ihnen, die nach Antiochia kamen, sie haben es gewagt, zu den Griechen anfangen zu sprechen. Es heißt ja, viele haben gesprochen zu den Juden, sind ja vielleicht auch verständlich, weil sie auch Juden gewesen sind, und dann sind jetzt die Nächste, ja. Wir beten auch oft für unsere Nächste und die uns so nah sind. Geschwister, jetzt aber andere haben sich dann, ich glaube, sie haben ein Verlangen, es hat der Herr ihnen gezeigt, sprecht mal auch zu den Griechen. Und Geschwister, die eingebrochene Trübsal und Zerstreuung diente zur Verbreitung des Evangeliums. Geschwister, das war Gottes Plan. Die Gemeinde in Jerusalem, sie musste in eine Trübsalzeit hineinkommen. Stephanus musste sterben. Sie mussten in eine Zeit hineinkommen, wo sie bangen mussten. Und man sieht, dass sie bangen nicht so viel um ihr natürliches Leben, wie um ihr geistliches Leben, dass ihnen das bewahrt bleiben möchte. Und Gott hatte einen Plan. Und Geschwister, wie lange hätte es eventuell gedauert, bis jetzt jemand gekommen wäre nach Antioche, bis nach Antioche zu den Heiden und ihnen von Jesus Christus zu erzählen, wenn jetzt Friede und Ruhe gewesen wäre? Wie lange hätte es dauern können? Ich glaube, Gott hätte doch noch einen Weg gefunden und geführt. Aber Geschwister, die Zeit der heilsamen Gnade ist angebrochen. Jesus hat ja den Weg geöffnet, auch allen Heiden, allen Menschen. Und Gott sorgte, dass das nicht liegen bleibt. Dass das, was er gemacht hat, das Werk nicht in Jerusalem bleibt, vielleicht eine lange Zeit und langsam sich dann fängt an, in alle Richtungen sich verbreiten. Gott sorgte, dass es schnell gehen sollte. Das war mir so wunderbar, Geschwister, wie Gott doch gearbeitet hatte. Gott hat jetzt so einen Weg, einen Opferweg, einen Weg der Selbstverleugnung, ein schwerer Weg gewählt, um sein Werk zu fördern, um sein Werk zu verbreiten und dann andere Menschen bringen, Geschwister. Weil Menschen müssen gerettet werden und das Evangelium musste verbreitet werden. Und die jetzt von Zypern und Kyrene gewesen sind, was interessant ist, Geschwister, sie sahen die offene Tür, sie haben das erkannt. Wisst ihr, sie gingen nicht vorbei an der Tür, die der Herr ihnen geöffnet hatte. Es war eine Tür, die Gott ihnen gezeigt hat und hat gesagt, da müsst ihr hineingehen. Dort habe ich Menschen, die mir dienen werden. Gerade in dieser Stadt habe ich Menschen, die mir folgen würden. Geschwister, sie wussten auch nicht, als sie zu den Griechen den Griechen vielleicht angesprochen haben. Wir wissen nicht, in welchen Umständen, wo das gewesen ist. Ja? Aber sie wussten doch auch nicht, wie das auslaufen wird. Sie wussten ja nicht, ob die Griechen jetzt ihnen zuhören würden oder sie verspotten, verlästern würden. Aber der Geist Gottes hat zu ihnen gesagt, geht und sprecht jetzt nicht zu den Juden, sprecht zu den Griechen. Und das heißt dann, im Vers 21, und die Hand des Herrn war mit ihnen. Geschwister, um so eine Erweckung hervorrufen können mit der Hilfe Gottes, muss die Hand des Herrn mit uns sein. Die Hand des Herrn muss mit uns sein. Das heißt, eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Nicht die Männer sind es gewesen, die die Menschen zum Herrn führten. Das war Gott, der Heilige Geist, wurden zugetan. Aber durch ihre Arbeit, durch ihre Wirkung, Geschwister, kamen viele Menschen zu Gott. Sie wurden erweckt und sie bekehrten sich, sie gingen weiter. Sie haben erkannt ihr Sündenzustand und bekehrten sich zu Gott. Und mir scheint es, Geschwister, ob die Christen unserer Zeit diesen Blick oder der Blick auf eine offene Tür im größten Teil verloren gegangen ist. Mir war das so schwer, auch in der Vorbereitung. Deswegen habe ich eine lange Zeit auch gezögert. Ich habe viel gebetet für das, Geschwister, dass der Herr auch helfen möchte, dass wir das auch verstehen, wie ich das sagen möchte oder wie Gott es auch will uns zeigen, was unsere Aufgabe, was unser Leben betrifft, solange wir hier auf der Erde sind. Dass man heute vielleicht die Christen von unserer Zeit, und dem Wort Christen meine ich jetzt die echten Kinder Gottes. Es sagt das Wort auch, dass in Antioche wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Geschwister, welches Zeichen, welches Zeugnis bekamen die jetzt in Antioche, in dieser Stadt, Menschen, die sich zu Gott bekehrt haben? Antioche, das war eine große Handelsstadt. Und weil sie sehr eine, so heute sagen wir, eine gute strategische Lage hatte, die lag am Kreuzweg der Karawanen, die gingen damals, also so wie mit dem Handelsware. Und die wurde sogar als Königin des Ostens genannt. So eine Stadt, es musste eine größere Stadt gewesen sein. Und ich habe dann gelesen, dass 1932, nicht lange jetzt vergleichsweise, haben sie angefangen mit den Ausgrabungen von dieser Stadt. Und wisst ihr, sie haben über 20 Kirchenruinen gefunden. Was spricht das? Dass eine große Stadt gewesen ist und dass sie sehr religiös gewesen ist. Vielleicht haben sie auch das Kirchengebäude von der Gemeinde in Antioche auch ausgegraben, wissen wir nicht. Aber was sagt es mir, dass das vielleicht eventuell viele verschiedene so Gemeinschaften da gewesen sind? Über 20 Kirchengebäude. Und wenn jetzt an jedem Kirchengebäude, so wie heute praktisch in der Welt ist, etwas anderes gepredigt wird, Geschwister, wie schwer wäre jetzt den Menschen aus Kyrene und Zypern sowie eine neue Religion einbringen in der Stadt? Wie schwer. Und doch hat der Herr hier ein Volk. Und doch hat der Herr ein Volk und wollte, dass sie genau nach Antioche kommen. Wisst ihr, dass sie nach Antioche gegangen sind, dass manche nach Zypern und nach andere Städte und Länder gegangen sind, das war der Ratschluss Gottes, Geschwister. Egal wie schlimm das dort aussah, egal wie vielleicht heidnisch die Völker gewesen sind, dort mussten seine Jünger hin. Dort mussten die Jünger aus Jerusalem hin. Und genau dahin, nach Antiochien, gehen die treuen Jünger Jesu, um Freiheit, Friede und Christus zu verkündigen. Ich glaube, vieles hat dagegen gesprochen. Eine heidnische Stadt, eine gottlose Stadt, eine Stadt, wo vielleicht Gefahren drohen, so. Aber genau in dieser Stadt hatte Jesus Menschen, die gläubig wurden. Und Geschwister, hier fand eine Erweckung statt. Sie fand statt, weil Gott eine Trübsal auf die Gemeinde kommen ließ. Eine schwere Trübsal, die man liest das leicht, Geschwister, die eigentlich so weit brachte, dass die Geschwister sich zerstreut haben und Gott kam zu seinem Ziel. Und Geschwister, es wurden in Antioche, genau in einer heidnischen Stadt, Menschen Christen genannt, nicht Jerusalem, nicht vielleicht in Ephesus, wo große Gemeinde später gewesen ist, und nicht in Korinth, aber in Antioche, Geschwister, da hat der Herr Menschen, die sein Volk gehabt. Und sie wurden ja Christen genannt. Warum? Weil sie eine Ähnlichkeit mit Christus hatten. Wisst ihr, das war das, was die Menschen, die Einwohner der Stadt an ihnen sein, an den Neubekehrten. Es ist wohl bemerkt, Geschwister, das waren neu bekehrte Menschen, das waren noch Kinder im Glauben, haben sie eine Ähnlichkeit mit Christus gesehen und nannten sie Christus. Sie nannte sie nach dem Namen. Aber Geschwister, die Zerstreuten mussten einen schweren Weg gehen. Das lässt sich alles gut lesen und leicht lesen. Aber mit was das verbunden war, kann man sich vielleicht schwer vorstellen. Und Geschwister, um etwas zu erwirken, mit der Hilfe Gottes natürlich, um etwas zu erreichen im Sinne der Erweckung, müssen wir einen Weg eines Jünger Jesu gehen. Wir müssen einen Kreuzesweg Jesu gehen, einen Weg, den seine Jünger gegangen sind, einen Weg, die Menschen, die zerstreut gegangen sind, die alle Apostel, die Menschen, die vorher die gewirkt und gearbeitet haben, bis eine oder die andere Seele erweckt worden ist. Und Geschwister, dieser Weg ist schwer. Und dieser Weg ist verbunden mit viel Opfer. Dieser Weg ist verbunden mit dem, dass wir unsere Zeit, die wir von uns gebrauchen, sehr gebrauchen könnten, dass wir sie für Gott opfern und für Gott dahingeben. Geschwister, es ist den Weg, der Jesus gegangen ist. Jesus ist ja gestorben für alle Menschen. Jesus ist ja gestorben, um Menschen zu helfen und retten, die auch nicht lange vorhanden sind. Ich habe so mir Gedanken gemacht, ja, wer würde noch gerettet können, bevor Jesus kommt, ja. Auch ist er gestorben für die, welche ihm einmal nachfolgten und heute wie Schafe verirrt sind irgendwo und wissen nicht, was gut und schlecht ist. Und Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Das Wort sagt, der Herr hat kein Gefallen an einem Tode eines gottlosen Menschen. Wie Gott das alles führen wird, wissen wir nicht. Aber Geschwister, das eine wissen wir, dass wir uns bezeugen, dass wir Jünger Jesu sind. Und ein Jünger Jesu hat einen Auftrag. Ein Jünger Jesus hat einen Auftrag und ein Gebot, dass wir sollen gehen und den Menschen Jesus verkündigen. Ein Jünger Jesu muss gehen nach Antiochia und Menschen helfen. Und Geschwister, die, wenn wir jetzt nehmen, der Stephanus, es war ein Jünger Jesu, es war ein Christ, die gegangen sind nach Zypern, nach Antiochia, das waren echte Christen, die dort sich bekehrt haben, das waren Christen. Geschwister, das waren nicht die Christen, die allgemeine Christenheit, die wir heute als Christen nennen oder die sich nennt als Christen. Geschwister, das waren andere, das waren echte Christen. Wenn wir so ein bisschen, wir werden uns beschäftigen, wie die Geschichte der Christenheit sich entwickelt hat vom Anfang. Ich habe jetzt so zwei Bücher gelesen mal. Ist natürlich zum vorsichtig zu lesen, dort ist nicht immer alles richtig. Aber was betrifft die Geschichte, wie das alles sich entwickelt hat. Und dann werden wir erkennen, Geschwister, dass schon in viel späteren Jahren haben genau die Menschen, die sich als Christen nannten, haben die Christen verfolgt, die sich an der Reinheit des Wortes gehalten haben. Genau die Gott von ganzem Herzen gedient haben und die sich bemühten, den Glauben an den lebendigen Gott, so wie die Schrift sagt, zu bewahren, genau die wurden von anderen Christen verfolgt. Und Geschwister, wisst ihr, ich habe gelesen, ich habe gestaunt, wie viele Menschen wurden im Namen Jesu, wurden sie gefoltert, verbrannt und hingerichtet. Im Namen Jesu waren auch Christen. Aber Geschwister, die jetzt uns jetzt in der Bibel gegeben sind, das waren andere Christen. Das sind die Christen, die Gott wohlgefällig sind, die alles getan haben, um seine Seele bewahren, von allem Irrtum, was alles um sie gewesen ist. Wenn in Antiochia über 20 Kirchenruinen schon damals gewesen sind, Geschwister, was könnte dort Gutes sein? Ja? Oder mit was wurden die Menschen alle konfrontiert, die auch in ihrer Stadt wohnten? Und doch konnte man sie nennen als Christen. Und die Geschwister, die da umgekommen sind, sie vertauschen die Reine des Wortes nicht um ein leichtes Christentum für heute. Da müssen wir sehr aufpassen. Das waren die Christen, die bis zum grausamen Tod den Jesus nicht verleugnet haben und ihm treu geblieben sind. Jesus hat seinen Jüngern befohlen, was sie tun sollen. Das Schriftwort aus Matthäus, aus dem letzten Kapitel Matthäus, Evangelium Matthäus 28. Wenn wir das ganz genau lesen, ja, ganz genau lesen, dann sehen wir, dass Jesus seinen Jüngern, und wir sind ja auch seine Jünger, ein Gebot gegeben hatte, einen Auftrag gegeben oder einen Befehl gegeben hatte. Und Jesus sagt dann zu ihnen, Vers 18, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben. So, Jesus stellt sie vor eine Tatsache, dass sie sind seine Kinder, sie sind seine Jünger. Und er, ihr Meister, Herr und Gott, ihm ist gegeben worden, alle Macht. Ihm ist alles unterstellt worden, ob das im Himmel ist oder auf der Erde oder unter der Erde. Ihm ist alle Macht gegeben worden. Ist, ja. Und deswegen, weil er die Macht hat, die Kraft hat, weil er das, die Vollmacht hat und ist der alleinige Gott auf der Erde, sollten sie gehen. Sollten sie gehen, und was sollen sie tun? Sie sollen gehen und machen Menschen, die auf der Erde wohnen, zu Jüngern. Sie sollen von den Menschen, die jetzt gottlos sind, von ihm nichts wissen, aber sie sollen von ihnen Menschen machen, so wie sie sind. So wie sie, die 11 Jünger waren, das dabei sind. Er gibt ihnen einen Befehl, er gibt einen Auftrag. Und dann sagt er ihnen noch weiter, sollen sie taufen im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann gibt er noch genaue Anweisungen, wie sie vorgehen sollen oder was sie tun sollen. Und er sagt, und lehrt sie alles zu tun, was ich euch befohlen habe. Wisst ihr, er mit anderen Worten, er will sagen, aber und predigt ihnen das Evangelium, predigt ihnen das Wort Gottes, wie ich euch hinterlassen. Geschwister, dass die hören sollen, was Liebe Gottes ist. Dass sie hören, verstehen sollen, was eine Sünde ist. Dass sie erkennen würden, was ein sündenfreies Leben bedeutet und ein Leben im Sünde. Was bedeutet ein Gericht, zu einem Gericht mal stehen und nicht stehen. Geschwister, Jesus sagte, ihr sollt gehen. Ihr sollt gehen. Und das ist mein Weg, hat er gesagt. Ihr sollt gehen, trotz aller Widerwärtigkeit, trotz allem, das, was dagegen sprechen wird, dass die Menschen euch was in den Weg stellen würden. Ihr sollt gehen. Ihr sollt nicht stehen bleiben. Ihr sollt meinen Auftrag gehen. Und wenn alle sagen würden, es hat keinen Sinn, sie sollten doch gehen. Jesus hat keine Wenn und Aber hier eingeflochten. Jesus hat nichts zugefügt, und wenn das vielleicht ihr merken würdet, es geht nicht, dann lasst es. Jesus hat gesagt, geht hin und macht zu Jünger. Wisst ihr, dieses Wort, das war jetzt nicht die Garantie, dass alle Menschen zu Gott sich bekehren, dass alle Menschen sich erwecken würden. Das war nicht die Garantie. Aber das war der Befehl, dass sie tun sollen. Und was Gott der Herr durch seinen Heiligen Geist erreichen wird an den Menschen, das sollten sie dem Heiligen Geist und Gott überlassen. Aber sie sollten den Anfang machen, sie sollten das tun. Die Menschen sollen alles wissen und hören. Geschwister, was ist, wenn es nicht helfen wird? In einer Begebenheit lesen der Apostel Paulus in Korinth, als er in Korinth gekommen ist, ja, nach Korinth. Und dann wurde er verspottet und verlacht, und Paulus ging von ihnen. Er schüttelte seinen Staub. Aber was bedeutet, Geschwister? Apostel Paulus hat das den Auftrag erfüllt. Jetzt an dieser Stelle war der Auftrag zu dieser Gruppe Menschen für ihn da erfüllt. Dort wusste er, Gott hat ihm gezeigt, da muss jetzt die braucht jetzt nichts mehr machen. Und Geschwister, das ist ja das, ja, was der Herr sagen will. Wenn die Menschen nicht tun, aber ihr habt alles getan, was ihr schuldig gewesen. Ihr habt alles getan. Geschwister, das kann man nur tun auf dem Wege des Jünger Jesus. Ein Erweckungsprediger, Charles Finney, er ist gestorben in Ohio 1875, lange her. Aber wisst ihr, was er geschrieben hatte? Warum, der Gedanke, warum damals schon hat er sehr bedauert, dass wenig Erweckung stattfindet oder sie sind oberflächlich. Wisst ihr, man muss ganz genau hinschauen, was eine Erweckung ist und was nicht ist. Und er schrieb so, die Ursachen, schreibt er, über das Fehlen oder die Oberflächlichkeit der Erweckungen. Mangel an persönlicher Heiligkeit. Mangel an persönlicher Heiligkeit. Er meint jetzt die Zerstreuten, also uns. Er meint jetzt die, wie wir in der Welt zerstreut sind als Jünger Jesu. Salbung des Geistes. Kraft des Gebets. Wir haben am Mittwoch über die Kraft des Gebets gesprochen. Und im Predigen des Wortens fehlende Salbung, Kraft des Gebets. Mangel an heiligem Leben und Hingabe in der Arbeit. Das sind Ursachen, das Mangel an Erweckung. Nicht die Zeit war jetzt da, schuld, dass sie nicht stattgefunden, aber diese Mängel. Mangel an heiligem Leben, Hingabe an Arbeit. Mangel an Selbstverleugnung und tatkräftigem Bemühen im Dienst. Wisst ihr, im Dienst des Herrn müssen wir ein Leben der Selbstverleugnung stehen. Dann dienen wir. Bruder Nico Ernst hat eine sehr schöne Botschaft gehabt über den Dienst. Dienst gegenüber Gott und Dienst zueinander. Und wisst ihr, ein Dienen bedeutet, ich bin ein Knecht. Ja? Ein Knecht war früher eingestellt zum Dienen seinem Herrn. Aber ein Dienen bedeutet, dass man dient, dass bereit ist. Aber er spricht, dass es ein Mangel an dem ist, an tatkräftigem Bemühen Dienst. Und sind zweifellos die Hauptgründe, warum heutzutage Erweckungen so rar sind und nur oberflächlichen Charakter haben, Geschwister. Und heute können wir sagen, fast nicht. Ja. Er spricht immer noch von welchen. Aber Geschwister, das sind Mängel. Das sind Mängel. Sind sie bei uns auch zu finden? Solche Mängel. Persönliche Heiligkeit, Geschwister, ohne den Heiligen Geist im Herzen zu haben, kann man nicht von einer persönlichen Heiligkeit sprechen. Geschwister, haben unsere Gebete die Kraft? Wie erleben wir die Verkündigung? Ist das die Salbung? Wisst ihr, ich stehe selbst da auch, deswegen spreche ich so auch. Wie empfindet die Gemeinde das? Wie sieht es überhaupt, Geschwister, mit unserer Heiligung überhaupt aus? Wissen wir, wo wir stehen? Ist sie erkennbar in unserem Leben? Und Geschwister, wie groß ist unsere Hingabe zu Gott? Wie groß ist unsere Hingabe zu Gott? Wisst ihr, das ist fast eins von den wichtigsten, was mir so scheint, die Hingabe zu Gott. Und wenn man sich völlig Gott hingegeben hatte, dann ist einem nichts zu viel. Wisst ihr, ich habe schon längere Zeit trage ich bei mir so einen Wunsch, dass wir noch einmal probieren würden, so einen Evangelisationsnachmittag durchzuführen. Vielleicht verbunden mit einem Advent. Oder wie wir das machen, weiß ich nicht. Aber Geschwister, hätte so verlangen, noch probieren einladen Menschen. Noch probieren den Menschen, einfach sagen, sie sollte doch nochmal kommen. Nicht, dass man dann ihnen eine Strafpredigt sagt, Geschwister. Aber vielleicht, dass sie von der Liebe Gottes noch einmal hören. Vielleicht, dass sie verstehen, warum Jesus, warum Advent ist, warum ist Jesus überhaupt gekommen. Was der Trieb gewesen ist, dass gerade sie oder gerade wir alle, man darf das nicht so persönlich ansprechen, gerade wir alle brauchen diese Liebe Jesu Christi. Gerade die Liebe ist die echte, die reine Liebe, die man als echte Liebe bezeichnen kann. Ich hätte es so gern gemacht. Vielleicht kann man das irgendwie die Stunde verschönern. Weiß ich nicht, dass man mit ihnen auch noch dann sitzen kann und sprechen könnte, dass sie nicht kommen und gehen gleich. Und Geschwister, und ihnen auch nichts bringen wird. Wenn es auch die Stunde nichts bringen wird, haben wir unsere Arbeit getan. Wir haben das getan, was die Zerstreuten getan haben. Sie haben auch nicht gewusst, werden die Griechen sich bekehren oder nicht. Das war ja ihnen verborgen. Aber der Heilige Geist sagt ihnen, sprecht dahin. Sie sind an ihrer Tür nicht vorbeigegangen. Geschwister, nicht, dass uns die Punkte, die dieser Mann gesagt hatte, als normal erscheinen, dann wären wir zu bedauern. Aber Geschwister, das sind Hindernisse, die zu einer Erweckung. Und ich glaube, Geschwister, dass es eine Zeit ist, dass wir als Gemeinde für die Gemeinde beten. Dass die Gemeinde uns erwecken möchte, Geschwister. Dass wir erweckt werden zu einem Dienst für den Herrn. Geschwister, wären wir bereit, so eine Erweckung überhaupt erleben? Wisst ihr, das muss auch die Bereitschaft sein, um alles zu tun. Und ich glaube, der Herr wird uns helfen und er wird uns nicht alleine lassen in diesem Dienst. Weil er gesagt, wenn ihr auf dem Weg geht, wenn ihr das tut, dann will ich mit euch sein, alle Tage. Und wenn wir nicht gehen, ich bin so dankbar für das Gedicht, was heute uns vorgelesen worden ist. Ich habe gedacht, so wie das passend ist. Ich will nur anführen, wie der Dichter sagt, geh nicht vorüber am Erdenleid. Hörst du, wie einsam die Seele schreit? Siehst du, wie heimlich die Träne rinnt? Sei Gottes Bote und tröste Lind. Geschwister, wir sind Gottes Boten auf dieser Erde. Und er sagt so, geh nicht am Erdenleid. Wisst ihr, die Verlorenheit der Menschen, das ist das größte Erdenleid. Nicht der Krieg ist das größte Leid, wobei ein großes Leid ist. Nicht die Krankheit ist das größte Leid. Aber die Verlorenen des Menschen, das ist das größte Leid. Und er sagt, geh nicht vorüber. Geh nicht vorüber am Erdenleid, das Meer der Trübsel ist tief und weit, so mancher ringt mit der dunklen Flut. Wirf ihm ein Seil zu und mache ihn Mut. Geschwister, wir wollen auch einander dieses Seil zuwerfen, einander helfen, Geschwister. Der, was stärker ist, der hilft dem Schwachen. Wir wollen füreinander beten. Wir wollen beten, dass Gott uns helfen möchte, Geschwister, das zu erfüllen, warum wir überhaupt leben auf dieser Erde. Und Gott wird uns helfen. Jesus Christus wird mit uns sein und uns begleiten auf unserem Wege. Er wird uns führen. Er sagte ja, aber ich will dann mit euch sein. Alle Tage, bis zum Weltende. Und Geschwister, bis zum Weltende wird es immer nur Menschen geben, die sich zu Gott bekehren. Wird es immer nur Menschen geben, die erweckt werden und gerettet werden. Geschwister, der Herr wird dann kommen, wenn kein mehr dazu kommt. Wenn die Zeit kommt, dass Gott wird sehen, dass kein Mensch mehr selig wird, dazu kommt, dann wird der Herr ein Ende machen. Und der Herr helfe uns und segne uns und stehe uns bei in allem. Amen.